Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 35. Die letzte ist jetzt schon über einen Monat her, ist viel passiert, aber in dieser Folge werden nur die Dinge stattfinden, die tatsächlich auch noch in einem Monat relevant sind. Überschrift dieser Folge: Kafkaeske Zeiten, in denen wir uns ja befinden. Was wir daran erkennen können, dass wir alle erkennen, der Kaiser ist nackt, aber die Massenmedien als Ausspielkanäle der Eliten und der Mächtigen und der Zirkel behaupten, nee, der Kaiser ist nicht nackt. Es gibt auch gar keinen Kaiser. Es gibt also keine Macht über uns, sondern wir sind alle freie Bürger und können wählen. Und damit sind wir beim ersten Punkt in dieser Sendung. Wählen, Wahlen, demokratische Wahlen. Es wurde ja in den letzten 4 Wochen sehr viel gewählt. Es wurde ja in Frankreich gewählt, es wurde in England gewählt, auch im Iran wurde gewählt, kommen wir auch drauf. Und es wurde in Deutschland gewählt. Wir sind hier im Superwahljahr 2017. Schulz möchte Angela Merkel werden und im Vorfeld gibt es Landtagswahlen. Und da kann man dann sehen, ob der Schulz-Effekt funktioniert, und er funktioniert nicht. Ich glaube, das kann man behaupten und auch sehen aktuell, nämlich in NRW. Am 14.05. schrieb die FAZ, es ist falsch, dass die Hannelore geht. Ja, Hannelore Kraft ist nicht mehr in NRW an der Regierung. Sie wird ersetzt durch Armin Laschet. Das heißt, die SPD verliert damit auch ihr Kernland. Und das ist natürlich relativ traurig für die SPD. Aber es zeigt eben auch, was der Schulz-Effekt bringt, auf den wir gleich kommen. Denn was bringt er eigentlich wirklich? Was ist dieser Schulz-Effekt? Aber erst einmal lassen wir Herrn Schulz selber zu Wort kommen. Der musste nämlich dann später in Berlin erklären, warum es noch nicht funzt und was er für Konsequenzen daraus zieht. Hier ist Herr Schulz.
Und das ist ein harter Tag für die Sozialdemokratie. Es ist ein Tag, der sicher dazu beitragen wird, dass wir nachdenken müssen, was wir hier in Berlin ändern müssen. Wir werden nachdenken müssen, was haben wir bisher erreicht. Wir müssen darüber nachdenken, was müssen wir zulegen.
Ja, was müssen wir zulegen? Wenn ich das Wort zulegen und das Logo der SPD sehe, dann sehe ich immer diese Dollarzeichen bei dem S, die fehlen natürlich, aber man kann sie trotzdem durchscheinen sehen. Eine Partei, die alles ist, nur keine Partei mehr des kleinen Mannes. Und das ist der Punkt, dass wir, die kleinen Leute da draußen, dass wir das nicht merken, dass wir im Grunde die größte Gruppe sind, nämlich die Lohnabhängigen, die erpresst werden können durch ja Arbeitsverträge, die immer kürzer werden oder eben lohnabhängig sind. Das heißt, man kann uns rausschmeißen oder auch gefügig machen. Damit wir das eben nicht merken, werden Scheinkandidaten wie Herr Schulz aufgebaut, die nicht den Hauch einer Chance haben gegen Angela Merkel, weil sie auch gar nicht für den kleinen Mann stehen. Ich meine, Schulz hat doch in Luxemburg alles dafür getan, dass Großkonzerne relativ steuerfrei durch Europa marschieren können. Ich sage nur Starbucks, Apple und Co. Und das ist jetzt der Vertreter der kleinen Leute. Das ist ein Trick. Ja, und auf den fallen viele Leute rein. Die sollen sich an der SPD abarbeiten, obwohl Herr Schulz keine Chance hat. Aber sie sollen vor allem eines nicht tun. Sie sollen nicht erkennen, dass eigentlich sie die Linken wählen müssten. Und das tun sie ja nicht in NRW. Kommen wir gleich drauf, weil das ist die eigentliche Idee hinter dem Schulz-Effekt. Wer baut diesen Schulz denn eigentlich auf? Man konnte im Spiegel lesen, auf die Grünen kapriziert, wie wollen Sie die Wende schaffen, Frau Göring-Eckardt? Weil auch die Grünen haben in NRW verloren, und zwar relativ. Keine andere Partei verliert bei den Wählerveränderungen so deutlich als alle anderen Parteien, schreibt die Tagesschau, als wenn das das Hauptproblem wäre. Die Grünen sind ja abgefallen, aber entscheidender ist eine Meldung aus der Welt vom 14.05.N24. Auch spätabends bleibt unklar, ob die Linke ins Parlament kommt. Und sie ist eben nicht im Parlament. Und das ist das eigentliche Ziel. Sarah Wagenknecht und ihre Partei sollen nicht ihre Chance erkennen, und deswegen wird sie von den Medien praktisch kleingeschrieben oder kommt überhaupt nicht vor. Und wenn wir uns diese Grafik hier angucken, da sehen wir es eben auch, ja, die SPD verliert historisch, 31,5% ist das Ergebnis, was sie im Moment haben, statt 39%, die AfD ist drin mit 7,3%, die Grünen haben 6,3%, sind auf 6,3% abgesunken von 11,3%, aber entscheidend ist, dass die Linke bei 4,9% stehen geblieben ist. Das heißt, die Linke in NRW, dem stärksten Land der SPD, wo es die Arbeiter tatsächlich noch gibt und die Angestellten, schafft es nicht ins Landesparlament. Und das ist die Krux. Das ist das, worum es geht. Warum ist das so? Warum wählt der kleine Mann in Europa nicht die linken Parteien? Er wählt die ja nicht in Frankreich wirklich. Le Pen ist da sehr stark, auch wenn Le Pen es nicht geschafft hat. Er wählt die auch nicht in England. Brexit, all das hat damit zu tun. Er wählt die auch nicht in Spanien. Es hat damit zu tun, dass man sich auf die Linken nicht mehr verlassen kann. Wir sehen es in Griechenland. Eine linke Regierung macht vollkommen anti-linke Politik, ist vollkommen ein Büttel des Großkapitals. Und wir sehen es in Frankreich. Auch in Frankreich wurde gewählt, Macron ist an der Macht. Eine Meldung vom 19.06. von RT Deutsch betrifft Macron. Nach dem Wahlsieg nun die neoliberale Schocktherapie für Frankreich. Ja, Macron gefeiert, ja, ähnlich wie Schulz gefeiert. Das Erste, was er macht, nachdem er gewonnen hat und Le Pen es nicht geworden ist, was ich ja gut finde, aber das Erste, was dieser Mann macht, ist, er kommt ja aus einem, er war vorher bei einer großen Bank, er war bei Rothschild angestellt, kennt sich also mit Geld aus. Das Erste, was er macht, er sorgt für die Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Das bedeutet auf Neudeutsch, der Kündigungsschutz in Frankreich, der wird gelockert. Das heißt, der Arbeiter wird noch mehr flexibel. Man kann ihn jederzeit rausschmeißen. Und das, lässt eben erkennen, es spielt letztendlich keine Rolle, ja, was du auf dieser großen demokratischen Autobahn wählst, rechts, links, Mitte. Die wirklich wichtigen Themen, die dich betreffen als kleinen Mann, als Bürger, die bestimmst du eigentlich nicht. Du bleibst flexible Verschiebungsmasse für das Großkapital. Und das können wir auch sehen in den Vereinigten Staaten. Da gibt es ja sehr viele Leute, auch hier in Europa, die sagen, ärgerlich, dass Trump es geworden ist. Hillary Clinton hätten wir auch nicht gewollt, aber der Sanders aus ihrer eigenen Partei, das wäre schon ein Mann gewesen, also seine Russlandpolitik im Vorfeld und das, für was er steht, das wäre der Mann gewesen. Ändert sich allerdings, denn der Herr Sanders hat jetzt bei einem kleinen Event eine ganz kurze Rede gehalten, aus der wir mal eben zitieren.
Wir haben einen Präsidenten, der sich unter Autokraten und Diktatoren wohler fühlt als im Kreis der Führer demokratischer Nationen. Warum ist er so in Putin verschossen, einen Mann, der die Demokratie unterdrückt und auf der ganzen Welt Demokratien destabilisiert? Auch bei uns?
Ist das der Bernie Sanders, den wir alle gestern noch gut fanden, zum Teil angehimmelt haben? Wie redet ihr denn jetzt plötzlich über Putin und über Russland? Wenn der jetzt an der Macht wäre, hätten wir da vielleicht früher noch einen Krieg gegen Russland, als das unter Donald Trump möglich wäre? All das weiß man eben nicht. Und das sorgt auch dafür, dass die Menschen unglaublich misstrauisch sind, was linke Ideen angeht. Deswegen haben sie in den Vereinigten Staaten vielleicht den Herrn Trump gewählt. Weil es gibt Dinge, die Herr Trump nicht machen würde. Ich möchte es mal auch vergleichen mit Dingen, die die CSU nie machen würde. Ich bin jetzt kein Freund der CSU, aber es gibt etwas, was ausgeschlossen ist. Die CSU würde sich in Bayern nie dafür einsetzen, dass die christlichen Kirchen ihre Kreuz oben abmontieren müssten und dass die blau-weiße Flagge verschwindet. Bei den Linken ist das alles möglich. Ja, bei den Linken kann man im Grunde alles kaufen. Sie sind auch als Intellektuelle immer bereit, sich an die Macht anzuwanzen, wenn man sie dafür auf einen Posten hebt. Das ist die Bilanz, die ich nach vielen Jahren, mit linken Bewegungen zu tun hatte, die ich da leider ziehen musste. Und ich muss sagen, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Denn auch Herr Sanders klang ja während des Wahlkampfs mit Hillary Clinton bezüglich Russland noch völlig anders. Was ist da passiert?
Verteidigungsminister Carter sagte diese Woche, Russland sei die größte Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Verteidigung müsse dementsprechend ausgerichtet werden. Stimmen Sie damit überein? Nein, ich mache mir aber sehr große Sorgen über ein isoliertes Land. Das macht mich nervös. Russland lebt in dieser Welt. China lebt in dieser Welt. Nordkorea ist ein sehr seltsames Land, weil es so isoliert ist. Die ehemalige Außenministerin Clinton zweifelte nicht an Carters Einstufung von Russland als größter Gefahr für die USA. Wir müssen dafür sorgen, dass die NATO wieder als gemeinsame Verteidigung funktioniert. Wir müssen mehr tun, um unsere NATO-Partner zu unterstützen. Und wir müssen eine sehr deutliche Botschaft an Putin schicken, dass es auf diese Art streitlos und Testen der Grenzen eine Antwort geben wird. Sie fügte hinzu, um Russland zu begegnen, müssen die USA mehr Waffen nach Europa schicken. Insgesamt klang sie militaristischer als Bernie Sanders.
Ja, und diese Zeiten sind dann eben vorbei. All das ist möglich, wenn man sich auf Linke verlässt. Und ich glaube, das führt eben auch zum großen Misstrauen, warum viele Bürger sagen, dann wähle ich halt welche, die nicht links sind. Ja? Damit sind wir in England. Auch dort wurde gewählt. Eine Meldung vom 9. Juni. Theresa May verliert absolute Mehrheit. Frau May wollte mehr von der Bevölkerung hinter sich bringen, um den Brexit durchzuziehen. Und das ging vollkommen in die Hose, denn sie hat die absolute Mehrheit verloren. Was macht man in einer solchen Situation? Man macht das, was Hannelore Kraft gemacht hat bei der SPD. Man sagt, okay, Feierabend, sollen die anderen ran. Aber das macht Frau May nicht. Frau May bleibt im Amt und begründet das damit, dass wenn sie jetzt gehen würde, ein Gegenkandidat wie Corbyn ins Amt kommen würde. Also hat hohe, große Chancen. Das möchte man eben nicht. Wow. Man muss sich das vorstellen. Also Angela Merkel zum Beispiel würde vorgezogene Neuwahlen durchziehen, würde dabei die absolute Mehrheit verlieren, würde dann aber im Amt bleiben mit der Begründung, sie möchte den Weg nicht freimachen für Sarah Wagenknecht. Ich glaube, diese Art von Demokratieverständnis sorgt dafür, dass immer mehr Menschen verstehen, dass diese Demokratie irgendwie merkwürdig flexibel ist. Ja? Also keine wirkliche Demokratie, weil die Wahlergebnisse der Bevölkerung werden nicht so umgesetzt, wie die das eigentlich umgesetzt werden müssten, weil das wäre dann Demokratie. Es ist eine Farce und damit ein Sprung in den bösen, finsteren Iran. Auch da wurde gewählt. Eine Meldung vom 21.05. aus der Zeit betrifft die Wahl im Iran, denn dort wurde ja gewählt. Moderates Lager gewinnt die Mehrheit in Teheran. Wir erfahren aus diesem Bericht nicht sehr viel. Nur eins, der alte Präsident Rouhani ist auch der neue Präsident. Im Vorfeld hatte der Spiegel ja auch eine Frau zu Wort kommen lassen, um den Iran weiterhin zu dämonisieren. Nämlich junge Iraner vor der Wahl, wenn du die Grenzen überschreitest, brechen sie dich. Und da ist mir spontan aufgefallen, dass man dafür schon in Iran muss, also um Grenzen zu überschreiten und dann gebrochen zu werden. Bei uns im Westen wäre sowas nie möglich. Also angenommen, man hätte es mit einem amerikanischen Whistleblower zu tun, der sagt also, die amerikanische Regierung ist illegal in ihren Abhörtechniken und sie ja, foltert die Menschen und hört sie ab und spioniert sie aus, ist ein Überwachungsstaat, dann dürfte so jemand offen sprechen, würde eingeladen. Es wäre eben nicht so, dass der ins Ausland fliehen möchte und sich beispielsweise in Moskau verschanzen. Das würde nur passieren, wenn er im Iran so etwas machen müsste. Dann müsste er das Land verlassen. Hier im Westen ist das völlig anders. Das macht mich stolz. Und damit kommen wir zum Trump-Block, den es wirklich auch in dieser Sendung gibt. Wir kommen nicht drum rum, denn wir können etwas feststellen, was ja zu kafkaeske Zeiten passt. Egal, völlig egal, was Donald Trump, der gewählte amerikanische Präsident, tut, es ist in unseren Medien falsch. Auch wenn er das Richtige tut. Dadurch, dass Trump es tut, ist es falsch. Es kann belanglos sein, lächerlich, irgendeine Lappalie, egal was er macht. Und wenn er aufs Klo geht, auch das ist falsch. Und da steigen wir ein. Ja, 12.05. der Spiegel. Der Spiegel, das ehemalige Nachrichtenmagazin, macht mit folgender Meldung auf. 2 Kugeln Eis für Trump, nur eine für seine Gäste. Außerdem könnte ich lesen, zum Hähnchen bekommt nur der Präsident eine extra Portion Soße. Wir erkennen es also. Donald Trump lädt Journalisten ein, gibt allen Eis und nimmt sich selbst 2 Kugeln. Das macht diesen Mann hochgefährlich. Diese Hochgefährlichkeit wird auch bestätigt im Friedensgutachten 2017, also das Jahr 2017 ist noch nicht rum, aber es gibt bereits ein Friedensgutachten. NTV hat es gebracht mit der Überschrift Putin und Trump. Aha, die beiden sind eine Gefahr für die Welt. Warum eigentlich? Warum war Barack Obama keine Gefahr für die Welt? Na, konnte ja gar nicht sein. Er hat ja noch, bevor er richtig im Amt war, den Friedensnobelpreis bekommen und deswegen war er ungefährlich. Ein Friedensnobelpreis als Preis verliehen macht einen Menschen ungefährlich. Der Barack Obama hat zwar dann einen traurigen Rekord aufgestellt, er hat nämlich als erster Präsident in den Vereinigten Staaten die gesamte Amtszeit, also jeden Tag, ja, Krieg geführt, aber das ist egal. Er hat den Friedensnobelpreis und deswegen, wenn er Bomben wirft, wenn er Leute umbringt, Kill-List, das ist, weil er hat diesen Preis. Und der Trump, der hat diesen Preis eben nicht. Und er hat auch noch keinen eigenen Krieg geführt. Und das macht ihn so gefährlich für die Welt der Rüstungsindustrie. Donald Trump hat den wichtigsten Verbündeten der USA, nämlich den Öltank Saudi-Arabien, besucht, den es ja ohne die Vereinigten Staaten und deren Waffensupport gar nicht geben würde. Er hat auch den größten Waffendeal eingetütet. Man muss dazu sagen, der Deal ist größer als alles, was Barack Obama im Vorfeld eingetütet hat. Also okay, da funktioniert die Waffenindustrie dann doch. Aber der Spiegel schreibt, Donald Trump und wie er den Islam sieht. Donald Trump, ich habe es ja gerade angekündigt, egal was er macht, das ist falsch. Selbst wenn er alles richtig macht, ist es dann das Falsche. Donald Trump hat in Saudi-Arabien seine Rede über den Islam ohne Fehler gemeistert. Okay, ohne Fehler. Der US-Präsident redete ruhig und klar. Okay. Und genau deshalb sind seine Worte so gefährlich. Wie jetzt? Also wenn er nicht ruhig und klar geredet hätte, wenn er wirr geredet hätte, wenn er die nicht ohne Fehler gemeistert hätte, dann ja, dann wäre das natürlich ein Fehler gewesen. Aber jetzt hat er keinen Fehler gemacht. Jetzt redet er ruhig und klar. Und das machen seine Worte so gefährlich. Warum? Der Spiegel schreibt, er verlor kein Wort darüber, dass jahrzehntelange Kolonialherrschaft, Militärinterventionen der USA und die vom Westen unterstützten Diktatoren im Nahen Osten den Aufstieg islamistischer Terroristen maßgeblich begünstigt oder gar aktiv gefördert haben. Das schreibt der Spiegel. Donald Trump als Vertreter des größten NATO-Staates der Welt, USA, fährt zu seinem Hauptverbündeten und sagt nicht, Entschuldigung, was wir hier machen, sind Schwerverbrechen. Und das wirft man ihm jetzt vor? Aber als neulich Herr Lüders bei Anne Will genau das gesagt hat, da sagte dann der ehemalige amerikanische Botschafter Kornblum, das sei eine Verschwörungstheorie. Kafkaesk. Aber der Fokus liegt darauf, egal was der Trump macht, es ist falsch. Ein Nachtrag zum Besuch Trumps in Saudi-Arabien. Trumps Iran-Kurs, schreibt Spiegel Plus. Nicht nur dumm, sondern gefährlich. Mit den Despoten in Saudi-Arabien versteht sich Donald Trump glänzend. Also wir haben immer gesagt, dass das Despoten sind. Was macht Saudi-Arabien im Menschenrechtsrat? Und dann hieß es immer, das sind unsere Verbündeten, das ist die Allianz. Dann waren wir Verschwörungstheoretiker. Jetzt schreibt der Spiegel, dass das Despoten sind. Ja? Ihre goldenen Paläste sind nach seinem Geschmack und sie kaufen die US-Saudis, so muss man sie ja nennen, sie kaufen für Milliarden Dollar Waffen. Ja, richtig. Dass er gegen den Iran hetzt, ist ein Fehler, schreibt der Spiegel. Es ist der falsche Feind. Gibt es eigentlich einen richtigen Feind, muss man die Kollegen beim Spiegel fragen. Und wenn jemand gegen den Iran hetzt, also auf der politischen Bühne, dann ist das doch eigentlich Netanyahu. Wir erinnern uns an das Bombenbild in der UN. Es ist doch eigentlich Israel, was ständig Amerika auffordert, endlich mal den Iran anzugreifen, oder? Aber darum geht es ja in der Meldung gar nicht. Es geht darum, dass egal, vollkommen Wurst, was Donald Trump tut und wenn er sich die Haare kämmt, es ist falsch. Der Spiegel hat Donald Trump vorgeworfen, allein durch seinen Besuch in Saudi-Arabien mit Despoten zu kooperieren und ihnen nicht ins Gesicht gesagt zu haben, dass sie ja Despoten sind und dass sie ja den Terror unterstützen. Und da machen wir einen kurzen Schwenk in die FAZ, und zwar vom 22.05., weil im Anschluss ist Donald Trump nach Israel geflogen und die Überschrift hier mit dem Gesicht von Bibi Netanyahu, der immer ein wenig beleidigt guckt: Besuch bei skeptischen Freunden. Er ist in Tel Aviv gelandet und es war wenig Begeisterung in Israel, weil erstens der Waffendeal mit Saudi-Arabien und dann der Geheimdienstskandal, den in Israel offensichtlich, oder was heißt offensichtlich, niemand wirklich interessiert. Aber wenn man sich mal anschaut, wie steht denn eigentlich Israel zu den radikalen Moslems? Eine Meldung vom 20.01.2016 aus dem Deutschlandfunk mit der Überschrift: Lieber IS als Hisbollah. Wie jetzt? Doch. Also Israel wurde gefragt, Netanyahu speziell und seine Geheimdienstkollegen, sage mal, wenn der Assad nicht mehr in Syrien ist, ja, wen hättet ihr lieber an der Regierung? Und da haben die gesagt, ja, die Kollegen vom IS, also diese Terrormiliz, die Halsabschneider. Dann sympathisiert er mit denen. Das ist ja praktisch genau dasselbe, was Saudi-Arabien tut. Und die werden von euch kritisiert, weil Donald Trump die Besuchen das nicht anspricht? Warum kritisiert er es nicht bei Israel? Falsche Frage, weil was Netanyahu tut, egal was der tut, das ist richtig. Aber egal was Trump tut, das ist falsch. Dass da draußen irgendwas so gar nicht stimmt und dass die Medien einen riesen Beitrag dazu leisten, uns kirre werden zu lassen, dass wir uns nicht orientieren können, ich glaube, das hat jeder inzwischen verstanden, die über ein wenig Restverstand noch verfügt. Ganz vorne mitspielt natürlich Spiegel, Spiegel Plus. Da gibt es eine Rubrik, nennt sich Podcast Stimmenfang, und ein Beitrag von Yasemin Yüksel. Ja? Überschrift: Meine gute Freundin und die Querfront. Da heißt es in den ersten Zeilen: Was tun, wenn der Vater den Reichsbürgern anhängt? Ich weiß nicht, ob Frau Yüksel ihren eigenen Vater meint. Die Freundin mit Ken Jebsen sympathisiert, als wenn es um mich gehe. Es gibt KenFM hier, ja? Und der Schwager AfD wählt. Ja? Und da soll eben suggeriert werden, das sind alles unappetitliche Menschen, die zusammenarbeiten. AfD, Reichsbürger, KenFM, Ken Jebsen, das ist alles dasselbe. Und deswegen Finger weg. Es ist eine so abgelutschte, abgenudelte Technik, die noch nie funktioniert hat. Denn die Menschen haben immer schon, wenn sie gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht, immer schon alternativen Medien konsumiert. In Nazi-Deutschland zum Beispiel hat man Radio London heimlich gehört. Das war natürlich verboten und es hatte auch Konsequenzen, wenn man sich hat erwischen lassen. Oder man hat die Flugblätter der Weißen Rose gelesen. Auch das waren alternative Medien, ja, die wurden jetzt nicht vom Stürmer mit abgedruckt. In der DDR, ja, liebe Yasemin Yüksel, da hat man einfach das Westfernsehen geguckt, ja. Und heute liest man nicht nur den Spiegel, nein, heute geht man ins Internet und guckt zum Beispiel, ja, Arti Deutsch oder Young Turks oder eben auch KenFM oder liest die Nachdenkseiten. Damit muss man leben als freie Presse. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Frau Yüksel ja unter anderem Kulturanthropologie, europäische Ethnologie, Romanistik und Germanistik studiert hat und dass sie offensichtlich nicht genug Rückgrat besitzt, um sich gegen diese vorgegebene Haltung des Spiegel zu wehren, sondern mal genau hinzugucken, weil KenFM zum Beispiel ist ja ein Presseportal, auf dem über 30 Autoren schreiben. Die Leser von Yasemin Yüksel, die gibt es, die sind leider, sind Gott sei Dank nicht sowas von bescheuert, dass sie das alles annehmen, sondern schreiben dann eben auf dem Blog, was sie von diesem Text und dieser Montage eigentlich halten. Und das, zwei kurze Stimmen, das macht uns Hoffnung.
Von mir aus könnte Ken Jebsen auch stramm recht sein, was er sicher nicht ist. Er argumentiert ziemlich überzeugend für den Frieden. Allein das schon macht ihn sympathisch genug, um diese Einreihung zwischen Reichsbürger und AfD ziemlich lächerlich erscheinen zu lassen. Hat der Spiegel etwa ein Problem damit, wenn manche Menschen der Meinung sind, dass Krieg eine echt schlechte Idee ist? Gegen Rammstein zu sein, gegen Deutsche oder überhaupt allgemein Einsätze in Syrien, Afghanistan und Co. zu argumentieren, ist allerhöchste Zeit. Unsere Freiheit wird sicherlich nicht am Hindukusch verteidigt. Dort werden nur Macht und Pfründe gesichert und der Industrie ein paar lukrative Aufträge beschert. Mittlerweile lese ich den Spiegel wirklich nur noch, um zu wissen, was in der Welt so passiert ist. Wie es passiert ist, das lese ich lieber woanders. Ein Armutszeugnis für ein ehemals respektables Blatt. Wer Ken Jebsen einen Reichsbürger nennt. Es gab einmal eine Zeit in Deutschland, in der Andersdenkende, Pazifisten und Humanisten als Verbrecher behandelt wurden, mit schlimmen Konsequenzen für das Land. Heute sind wir beinahe wieder so weit, wenn wir nicht endlich vernünftig werden. Ken Jebsen ist für mich, genau wie auch Daniele Ganser, der Aufklärung verpflichtet und versucht aktiv einen Beitrag zum Pazifismus und Aufklärung zu liefern. Alle, die diese Menschen diskreditieren, arbeiten daran, Deutschland in eine geistige Monokultur zu verwandeln. Fragt euch mal, wer sind diese Nazis heute?
An dieser Stelle ist ja angemerkt, wir hatten vor ein paar Tagen Julian Eicher bei uns zu Gast. Julian Eichers Mutter ist Inge Scholl, die älteste der Geschwister Scholl. Und er hat mir gestanden, die Scholls gucken KenFM. Wenn ein Presseportal, wenn Autoren, sage ich mal, zu mächtig werden, wenn sie ihre Leserschaft vergrößern können, wenn sie Einfluss gewinnen und man sie nicht mehr totschweigen kann, dann nimmt man ganz gerne die Antisemitismuskeule und zieht sie den Personen über. Denn wer Antisemit ist in Deutschland, ja überall, aber in Deutschland speziell, dem darf man nicht zuhören, dann ist man eben politisch draußen. Das wird immer wieder versucht. Es ist zwar relativ abgegriffen, aber es wird immer wieder dieselbe Leier versucht. Und im Moment versucht es Arte, muss ich leider dazu sagen. Es gibt eine Doku, die jetzt dann doch gezeigt hat. Umstrittene Doku, schrieb der Spon, also Spiegel Online, am 20.06. Arte zeigt nun doch den Antisemitismusfilm. Im Vorfeld gab es Probleme mit diesem Film. Dieser Film wurde vom WDR und von Arte in Auftrag gegeben. Produziert hat ihn eine Firma, die auch schon für Herrn Broder, dem Berufsantideutschen, die Deutschland-Safari geschrieben hat. Und ich möchte zu Herrn Broder Folgendes sagen. Herr Broder ist jemand, der von tiefem Rassismus geprägt ist. Herr Broder ist jemand, der Araber hasst. Und zwar geradezu fanatisch. Diese Produktionsfirma hat einen Film gedreht über Antisemiten. Und dieser Film wird jetzt in Arte gezeigt. Im Vorfeld war er ganz kurz im Netz zu sehen. 24 Stunden hat das Bild getan, ohne da Probleme zu bekommen wegen Urheberrechten. Und hat darauf hingewiesen, wer denn alles Antisemit ist. Ken Jebsen, ich, kam natürlich auch vor. Das ist ja klar. Aber es kam auch ganz anders vor. Ja? Im Film wird dann auch versucht, mal nachzuweisen, Brot für die Welt, also diese evangelische Organisation ist antisemitisch, ja, oder die UN ist antisemitisch. Überhaupt das gesamte Christentum ist antisemitisch, wobei ich mir die Frage gestellt habe, es gibt doch diese christlich-jüdischen Werte. Dann haben sich also Juden mit Antisemiten zusammengetan. Aber es war, das sind eben die kleinen Mängel dieser Geschichte, die auch technisch so schlecht gemacht ist, dass Arte ihn nicht zeigen wollte und der WDR auch nicht. Aber dann wurde eben Druck ausgeübt von der Bild-Zeitung und der Springerpresse und jetzt zeigt Arte diesen Film. Doch ich möchte euch Folgendes raten. Guckt euch diesen Film an, um den Irrsinn zu erkennen. Dieser verzweifelte Versuch eines sezionistischen Regimes in Israel von etwas abzulenken. Und darum geht es im Film wirklich. Es geht darum, dass Israel seit 1948 eine Besatzungsmacht ist und die Palästinenser mit Füßen tritt. Ich glaube, dieses Bild hier zeigt es am deutlichsten. Palästina ist seit 1948 mindestens besetzt. Vorher gab es ethnische Säuberungen. Und die größte Gruppe der Flüchtlinge, für die wir immer Partei ergreifen, die wir aufnehmen sollen, die größte Gruppe der Flüchtlinge weltweit sind Palästinenser. Und wenn man das aber sagt und nicht bereit ist, aus den besetzten Gebieten zu kaufen, weil man auch damals bei Südafrika nicht bereit war, dieses Land als Apartheidsstaat zu unterstützen, dann muss man ein Antisemit sein. Und mir fällt hier spontan ein, ich war mal in München bei einer Ausstellung über Südafrika und kam mit einem weißen Südafrikaner ins Gespräch und sagte dann, als ich das so sah, das erinnert mich wirklich, was ihr damals da in Südafrika gemacht habt, sehr, sehr stark an die Art und Weise, wie Israel die Palästinenser behandelt. Und dann fiel dieser Mann mir ins Wort und sagte, nein, einen Augenblick mal, wir haben unsere Townships nie bombardiert. Aber zurück zur Antisemitismuskeule. Man muss kein Deutscher sein, kein halber Iraner sein, sondern jeder, der Kritik an der Israel-Politik übt, der sagt, das, was ihr mit den Palästinensern dort tut, dass ihr an ihn quasi den Holocaust auslasst, ja, das lassen wir uns nicht gefallen, das finden wir nicht gut. Wer das nur anmahnt, der kriegt Probleme. Neulich hat Herr Gabriel es ja erfahren, er ist nach Israel gefahren und wurde von Netanyahu nicht empfangen, weil er es gewagt hat, sich mit einem israelischen Soldaten zu treffen, der in den besetzten Gebieten seinen Dienst tun musste und gesagt hat, das ist unmenschlich. Dann hat man sich mit ihm nicht getroffen. Okay? Also ein Jude, ja, ist ins Fadenkreuz geraten. Dieser israelische Soldat oder diese Organisation Breaking the Silence kommt im Film übrigens auch vor. Als antisemitisch ist ja völlig klar. Aber es gibt zahlreiche jüdische Autoren, die eben auch Antisemiten sind, weil sie sagen, das, was mein Staat dort tut, wie er mit den Palästinensern umgeht, das finde ich nicht gut, das teile ich nicht, das ist unmenschlich. Dann ist man ein Antisemit. Und hier folgt eine Reihe von Büchern. Fangen wir mit diesem Buch an von Marlene Schnieper aus der Schweiz. Nakba, die offene Wunde. Nakba ist ein Begriff, der steht für die große Vertreibung der Palästinenser 48, also unmittelbar bevor Israel gegründet wurde. Und allein das Wort Nakba in Palästina und in Israel zu nennen, ist verboten, kriegt man richtig Probleme. Man muss sich das vorstellen, das ist wie wenn man in Deutschland das Wort Holocaust nicht nennen dürfte, damit es ihn nicht gegeben hat. Das heißt, Israel, anders als Deutschland, stellt sich ja nicht der eigenen Geschichte. Ich kann dieses Buch empfehlen, ja. Auch ein anderes Buch kann ich empfehlen, habe ich auch schon oft empfohlen, und zwar von Ilan Pape, die ethnische Säuberung Palästinas. Ilan Pape gehört ja zu den jungen Historikern in Israel und nachdem er aufgeschrieben hat, was sich wirklich ereignet hat, Augenzeugen befragt hat, die leben ja zum Teil noch, musste er das Land verlassen. Auch dieses Buch von Moshe Zuckermann, der bei KenFM auch schon vor als Gast vorkam und wiederkommen wird, kann ich empfehlen. Antisemit, ja, ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument. Moshe Zuckermann ist ein Soziologe und großer Denker, der in Tel Aviv lehrt. Und das, was er hier in diesem Buch auf Deutsch schreibt, dafür ist er nicht besonders beliebt in Israel. Die sind froh, wenn sie ihn los sind. Der Sohn Holocaust-Überlebender Norman Finkelstein wohnt in den Vereinigten Staaten, hat dieses Buch geschrieben, Antisemitismus als politische Waffe. Er hat es am eigenen Leib erlebt. Ja? Also das, was Arte im Film macht, ist nicht wirklich originell. Jeder, auch als Jude, egal ob er in Israel lebt oder jüdische Wurzeln hat, der Israel, vor allem den Staat, die Regierung für die unmenschliche Politik gegenüber den Palästinensern kritisiert, dass Anmann darauf überhaupt hinweist, muss ein Antisemit sein. Er soll mundtot gemacht werden, man will ihn politisch erledigen. Nur es funktioniert nicht mehr. Das trifft auch Linke in Deutschland. Wolfgang Gerke hat ein Buch darüber geschrieben, Rufmord, die Antisemitismuskampagne gegen links. Ja? Viele Rechte in Europa, wie zum Beispiel Geert Wilders, haben ihren Feinschliff in einem israelischen Kibbutz bekommen. Da gibt es also Schnittmengen zwischen europäischen Rechten und der zionistischen Bewegung. Das muss man ganz klar aussprechen. Das sind unsere Freunde, die wir nicht kritisieren, merkwürdig. Rolf Verleger, lange Zeit Mitglied des Zentralrats der Juden, hat ein Buch geschrieben, Israels Irrwirk, eine jüdische Sicht. Und ich lese mal kurz vor, was dieser Mann, der in Deutschland lebt, geschrieben hat. Das Judentum, meine Heimat, ist in die Hände von Leuten gefallen, deren Volk und Nation höhere Werte sind als Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Genau. Und das so auszusprechen, das sind jüdische Werte. Nur jeder, der das tut, bam. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem ganz hervorragenden Musiker getroffen, dessen Platten ich seit längerer Zeit natürlich höre, Gilad Atzmon, großartiger Saxophonist, der unter anderem von Sinéad O'Connor schon gebucht wurde, aber eben auch für Pink Floyd gespielt hat. Er hat ein Buch geschrieben, Der wandernde Bär, und jetzt sein zweites Buch, Being in Time. Kann ich nur dringend empfehlen. Er hat aus diesem Buch nicht vorgelesen, aber immer wieder das, was er in diesem Buch geschrieben hat, zwischen den verschiedenen Tracks von Coltrane zum Beispiel von sich gegeben. Und ich möchte den interessantesten Gedanken hier kurz formulieren. Er hat einen Schritt zurückgetan. Was ist das grundsätzliche Problem, was wir mit Israel haben, mit dem zionistischen Israel haben, mit dieser ultrarechten Regierung? Es ist das Problem, was er als Jerusalem-Problem bezeichnet. Es ist das Problem der geschriebenen Religion, der abrahamitischen Religion. Gehört das Judentum dazu? Tora haben wir da, Islam haben wir den Koran und die Christen, da haben wir die Bibel. Es gibt nämlich Gebote und die sind nicht zu diskutieren. Jeder, der gegen solch ein Gebot verstößt, bekommt quasi eine Art Fatwa, wird ausgegrenzt, bekommt richtig eingeschenkt. Bei den radikalen Christen in Amerika glaubt man an den Kreationismus. Gott hat diese Welt in 6 Tagen erschaffen. Wer sagt, Entschuldigung, Darwin sagt was anderes, wird ausgegrenzt. Wer im Islam sich vom Koran wegbewegt und da nur einzelne Suren diskutieren will, bekommt große Probleme in vielen radikalen islamischen Staaten. Und beim Judentum ist es eben so ähnlich. Ja? Die Bibel ist ein Mann. Da sagt ja Neftali Bennett zum Beispiel von Das jüdische Haus, dieser Partei. Und wenn man dann sagt, Entschuldigung, nehmen Sie das 1:1, stellt er die Frage in der Politik, wollen Sie die Bibel umschreiben? Das ist eben das Problem Jerusalem. Das ist feindlich gegenüber demokratischem Denken, weil es sind Dogmen, die da verkauft werden. Das sagt er. Aber es gab mal eine andere Zeit und das war die Zeit Athens. In der Zeit Athens, ja, die Demokratie geprägt hat, erfunden hat, gab es sehr viele philosophische Denker, ja, die ich nicht unbedingt alle nennen muss. Ihr kennt die, ja. Und da gab es einen Wettstreit der besseren Ideen. Man musste den anderen nicht auslöschen, nur weil er eine andere Sicht hatte auf die Welt, auf den Sinn des Lebens, auf Geschmack. Weil das ist ja, Religion ist ja Geschmack. Und wir haben uns wegbewegt von diesem Athen und sind zurückgekehrt in eine dunkle Zeit, ein Mittelalter der Dogmen. Das alles sagt Gilad Atzmon. Deswegen rate ich dazu, nicht nur seine Platten zu hören, sondern dieses Buch unter anderem zu lesen und euch die Frage zu stellen, wie kommen wir raus aus dieser Jerusalem-Doktrin? Wie können wir hinfinden zu diesem Athener-Denken? Denn dort gab es einen Satz nicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das lag vor allem daran, dass ähnlich wie beim Buddhismus und bei den Hindus es mehrere Götter gab. Das ist Toleranz. Da müssen wir zurück. Was ist die Wahrheit? Ja, gibt es überhaupt eine Wahrheit oder gibt es immer nur perspektivisches Sehen? Ja, glaube ich ja. Aber wer heute wissen will, was Phase ist, also Fakten checken will, der geht natürlich zu Wikipedia. Es sei denn, er hat den Wikipedia-Film 1 und 2 gesehen, dann macht er das nicht mehr, weil er genau weiß, naturwissenschaftliche Dinge werden dort neutral dargestellt, also die Schwerkraft zum Beispiel, aber sobald jemand sich geopolitisch äußert und das gegen die große Linie des Pentagons vertritt, ist das ein Verschwörungstheoretiker oder aber man unterstellt ihm irgendetwas. Eine Meldung zu Wikipedia und dem Macher von Wikipedia, also dem Erfinder Jimmy Wales, konnte ich am 25.04. im Tagesanzeiger Schweizer Gazette lesen, mit dem Wikipedia-Prinzip gegen Fake News. Jimmy Wales, der Gründer der Freien Enzyklopädie, er will jetzt gegen Falschmeldungen im Netz angehen. Ein Schweizer Medienexperte hat hier allerdings Bedenken und begründet das damit. Polarisierte politische Bewegungen glauben das, was ihrer Meinung zuträglich ist, also diese Echo-Kammern, und er nennt dabei zum Beispiel KenFM. Da heißt es, das ist ein Internetportal, das aus einer Radiosendung des Rundfunks Berlin-Brandenburg hervorgegangen ist und vom Rechenzentrum Korrektiv TV als Populärportal für Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Korrektiv. Korrektiv wird doch finanziert unter anderem von der Deutschen Bank und George Soros, diesen Oligarchen, dessen Hobby ist, das Umstürzen von Regierungen, die ihm nicht passen. Ja? Und die begutachten jetzt, wer korrekt ist und wer weniger korrekt ist. Das ist ja so ähnlich, wie wenn die NSDAP damals gefragt würde, wie findet ihr eigentlich den Stürmer? Und die geben dann ihr Stempel, total cooles Blatt. Ja? Aber lassen wir mal eben vorlesen, was sonst noch in diesem Beitrag über Jimmy Wales neues Portal Wikitubium zu lesen ist. Bitte.
Jimmy Wales hat die Welt verändert. Sein Lexikon ist zwar nicht aus dem Weltall sichtbar, doch es wird nicht zu Unrecht als eines der größten Projekte der Menschheit bezeichnet. Nun startet Wales eine neue Website, die sich dem Kampf gegen Falschmeldungen im Netz verschrieben hat.
Wenn man auf die Seite Wikipedia geht und Jimmy Wales, also den Erfinder von Wikipedia, googelt, dann findet man vieles über ihn, aber man findet nicht das, was er im Moment macht. Er berät nämlich Diktatoren, deswegen haben wir Hermann Popper gefragt.
Er ist nämlich in letzter Zeit öfters im Schlepptau von Tony Blair, dem ehemaligen englischen Premierminister, unterwegs, der jetzt als PR-Unternehmer Horrorregime auf dieser Welt schmackhaft macht und PR-mäßig aufpoliert, damit sie für westliche Investoren attraktiv sind. Unter anderem, also zum Beispiel in den Emiraten und so weiter, wo die Menschenrechtssituation miserabel ist, und das wird dann auch entsprechend immer dann beschönigt bei Wikipedia. Er hat zum Beispiel Tony Blairs Bemühungen um Kasachstan unterstützt, sein Wikipedia sozusagen ihnen zur Verfügung gestellt. Der dort regiert mit harter Hand seit 25 Jahren, der Diktator Nursultan Nazarbayev. Und der sorgt dafür mit harter Hand, dass das Land, dass die Ressourcen des Landes von sowohl westlichen Konzernen wie auch von chinesischen und russischen, das wollen wir nicht verschweigen, ausgebeutet wird zur absoluten Idealtarifen. Das führte dazu, dass auch bei Streiks von Arbeitern Arbeiter ermordet wurden in größerem Maße, niederkartätscht wurden. Das war ein Imageverlust für dieses Regime. Tony Blair ist dann hilfreich herbeigeeilt und hat für 16 Millionen Dollar Honorar schöne aufpolierte Filme gemacht für den Westen und ist immer wieder bei westlichen Politikern, um dort schön Wetter zu machen für Nazarbayevs Diktatur. Und Jimmy Wales ist immer in seinem Schlepptau. Jimmy Wales hat sogar die Privatsekretärin von Tony Blair geheiratet, um ihm ganz nahe zu sein.
Ja. Jimmy Wales, um es kurz zu machen, arbeitet für einen Massenmörder wie Tony Blair und lässt sich ja ganz prima bezahlen. Und dann gründet er ein neues Portal, um gegen Fake News vorzugehen. Nur wenn man auf seinen eigenen Eintrag bei Wikipedia dann zappt, stellt man fest, dass das nicht vorkommt. Ja. So ähnlich wie man sagen würde, also Exxon wird jetzt immer gefragt, ob irgendwelche Ölbohrprojekte, ob die korrekt sind. Und wenn die das absegnen, dann wird diese Meldung auch von Greenpeace übernommen. Soweit sind wir noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Eine Meldung vom 15.05.2017 aus dem Freitag, das Heft von Augstein, das von Totenhöfer inzwischen als Chefredakteur geleitet wird. Faktisch am Ende ist die Überschrift, es geht um den Kopp Verlag, nämlich das Internetportal von Kopp. Das hat nämlich zugemacht und das wurde eben gefeiert mit der Unterschrift, das Internetportal Kopp Online hat es mit Verschwörungstheorien, jetzt schließt es seine Pforten. Habe ich mich gewundert, weil das Wort Verschwörungstheorien ist eine spezielle CIA-Erfindung, die auf den Weg gebracht wurde, als nach dem Mord an JFK der ein oder andere gefragt hat, sag mal, die offizielle Darstellung, dieser Einzeltäter, das kann ja gar nicht sein, weil man sieht auch auf dem Zapruder-Film, dass Kennedy durch mehrere Kugeln aus mehreren Richtungen getroffen wurde. Wenn der Freitag dieses Wort benutzt. Aber kommen wir zum Kopp Verlag. Der Kopp Verlag ist ja auch bei der Deutschen Bahn auf dem Index gelandet. Er hat lange bei der Deutschen Bahn auf den großen Plakaten in ganz Deutschland Werbung gemacht für seine Produkte, aber dann war irgendwann Feierabend und das wäre die Geschichte gewesen, die der Freitag hätte recherchieren können. Welches Buch, welche Werbung hat dazu geführt, dass die Deutsche Bahn auf Millionen des Kopp Verlags verzichtet hat? Und das war dieses Buch. Die einzige Weltmacht von Brzezinski. Brzezinski war Präsidentenberater unter Jimmy Carter und auch Präsidentenberater für Außenpolitik, Sicherheitsfragen, was Barack Obama angeht. Und dieses Buch, Die einzige Weltmacht, Strategie der Vorherrschaft, das war ja vergriffen. Und wenn man es im Netz bekommen wollte, dann hätte man 300 und mehr Euro bezahlen müssen. Kopp hat dafür gesorgt, dass dieses Buch für 9,90 Euro angeboten wurde. Das war sehr interessant, denn man konnte in diesem Buch aus den späten 90ern bereits nachlesen, was man tun müsse, um Russland zu destabilisieren. Es war da ein Fahrplan, was die Ukraine angeht, wirklich aufgezeichnet. Und wenn das die Massen gelesen hätten, dann hätten sie erkannt, dass das ein Drehbuch ist und alles, was man uns später in den Medien erklärt hat, das stand ja eigentlich schon fest, das wurde umgesetzt. Das waren die Ideen eines Herrn Brzezinski, der gestorben ist, ja, vor ein paar Tagen. Am 27.05. meldete das Handelsblatt über Brzezinski. Brzezinski ist tot. Eine politische Ausnahmeerscheinung der USA ist tot. Brzezinski, der Sicherheitsberater von Ex-Präsident Jimmy Carter, ist gestorben. Und dann kommt es, er galt noch lange nach seiner Amtszeit als großer Stratege und Vordenker. Und das war er. Er war ein großer Stratege und Vordenker. Man könnte ihn auch als Machiavelli 2.0 bezeichnen. Und hier zeigen wir euch ein Foto mit einem seiner besten Freunde, als dieser noch lebte, als beide noch lebten, nämlich Brzezinski und der Mann mit der Mütze, Osama bin Laden. Osama bin Laden in Pakistan. Dort bekommt er von Brzezinski Multimillionen und Waffen und Technologie und die Menschen dort, die Mujahedin, die Freiheitskämpfer, werden ausgebildet, doch von Pakistan aus nach Afghanistan zu gehen, um dort gegen Russen zu kämpfen. Und das machen sie auch, ja. Ein paar Jahre später zerfällt die UdSSR. Das hat dann Brzezinski auch dahingehend gefeiert, dass das wichtiger gewesen wäre, also die UdSSR zu zerstören. Und dafür hätte man ruhig ein paar Sandnigger über den Jordan gehen lassen können. So hat er sich ja ausgedrückt. Und daraus wurden dann später die Taliban. Das heißt, dieser große Vordenker, der Brzezinski, der ist der Vater des Terrorismus. Er ist der Erfinder der Taliban, aus denen dann später der IS wurde. Das ist ein großer Vordenker. Und hier ein Film, den damals die BBC gedreht hat. Brzezinski fliegt in Pakistan ein und begrüßt die Mujahedin, die Rebellen, die Freiheitskämpfer, die Aktivisten. Bitte schön.
US National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts.
We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail, and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side.
Dieses Anschieben von Terrorismus, ja, also der Staat der Taliban, aus denen später der IS wurde, diese erste Aktion damals von Pakistan ausgeführt, die in Afghanistan durchgezogen wurde durch Brzezinski, den Chefdenker, nannte sich Operation Cyclone. Und am Ende dieses Krieges gab es 15.000 tote Sowjetsoldaten. Die Sowjetunion ist zerfallen und es gab über 1 Million tote Afghanen. Ja? In der offiziellen Geschichtsschreibung war das ja so, dass die Russen Ende Dezember in Afghanistan eingerollt sind mit ihren Panzern. Aber das wurde dementiert von Brzezinski, der sagt, nein, wir. Ja, wir waren schon im April dort, also wir und unsere Truppen. Und wir haben die Russen so lange provoziert, dass die einrollen mussten. Aber das war die Sache wert. Denn was ist wichtig in der Geschichtsschreibung? Ein zerfallendes UdSSR-Imperium oder ein paar tote Sandnigger? Er meinte die Araber. Naja. Auch Donald Trump ist inzwischen wieder dabei, in Afghanistan sich mit Soldaten zu engagieren. Warum, weiß kein Mensch. Aber dass das eben vollkommen absurd ist und vor allem, dass das gegen all das spricht, was er am Anfang gepredigt hat, nämlich keine Troops da im Middle East, ja, das haben auch die Young Turks festgestellt. Bitte schön.
Now he's going to send more troops to Afghanistan. I told you. He's going to do whatever the last guy in the room tells him to do, and the Republican establishment has him in a headlock, and he's too stupid to figure it out. They just come and tell him, this is what you're doing, Donnie boy, and he's like, oh, okay, okay, then I guess that's what we're doing. Here, look, let's go to the story, you'll see. Fox reports, in an effort to turn around the faltering Afghan war, Trump's top foreign policy and defense advisors, led by National Security Advisor H.R. McMaster, are recommending that the president send around 3,000 to 5,000 US troops into the country. Oh, look at that. Turns out we're sending more troops to Afghanistan. What happened, Donnie boy? I thought you didn't want to get stuck in the mess in the Middle East.
Auch die Young Turks machen sich hier über Donald Trump lustig, was aber korrekt ist, weil sie machen sich auch in dieser Sinne noch auch über Barack Obama lustig und deswegen ist das ausgewogen. Aber wir alle sehen uns natürlich danach, dass Barack Obama zurückkehrt. Er hat nicht dieses plumpe Auftreten und er ist ein Massenmörder mit Drohnen, aber er ist so nett und charming und es fühlt sich einfach besser an unter einem Mörder, der so lächelt und nicht so plump daherkommt wie Donald Trump. Das hat sich auch Angela Merkel gedacht und sie hat ja Barack Obama auf dem Kirchentag in Berlin empfangen. Da war er nämlich, wir sehen sie hier im Bild mit Kreuz, an das ja immer mehr Araber genagelt werden. Überschrift im Spiegel, der frohe Botschafter: Barack Obama hat auf dem Kirchentag die Zeit zurückgedreht. Und im Anschluss daran ist er nach Baden-Baden gefahren und bekam dort den Medienpreis. Und ja, auch Boris Becker war da und hat dann auch getwittert. Er twitterte nämlich: Thank you, Mr. President. Ja. Und vielleicht ein kurzer Ausschnitt, was er auf dem Medienpreis gesagt hat.
I also enjoyed getting more sleep, as I mentioned before. And although it's too late to start dyeing my hair, I've been told that I look better than I did right in the middle of the presidency.
Ja, das muss man ihm lassen, das kann Barack Obama. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der, wie gesagt, als erster Präsident in den Vereinigten Staaten durchgängig Krieg geführt hat. Das heißt, er hat jeden Tag Leute umgebracht mit Drohnen, durch Folter, durch Kill-List. Und er stellt sich aber hin und spricht über seine grauen Haare und das macht er so nett. Das ist ein richtiger Anführer, der lenkt von dem ab, dass er ja auch der Oberbefehlshaber der Armee war. Und er konnte einfach besser ablenken. Barack Obama konnte besser blenden und dafür lieben wir ihn. Und dafür hat er auch in den Vereinigten Staaten jetzt noch einen JFK-Courage-Preis bekommen. Also vor dem Medienpreis kam er aus Amerika mit einem JFK-Courage-Preis. Und die Young Turks fragen bewusst, für was?
Barack Obama got a Courage Award. A Courage Award.
And a Nobel Peace Prize.
So that's the beauty. Barack Obama, first day on the job, they give him a Nobel Peace Prize. He didn't even do anything yet. Here's your prize. I didn't do anything. Shut up and take it.
That was just for not being Bush.
He takes the Peace Prize. He immediately ramps up the war in Afghanistan, started bombing Libya, put a hit on Osama bin Laden, and ran out of bombs in Syria.
It actually doesn't take a lot of courage to aid those who are already powerful, already comfortable, already influential. But it does require some courage to champion the vulnerable. I hope they understand that courage means...
When did you ever champion the vulnerable? When did Barack Obama stick up for the teachers in Wisconsin? When did Barack Obama pass card check? When did he give us single payer when he had a filibuster approved? He didn't even get us the public option. If he would have just given us the public option, that would have changed the game, which is why he didn't give it to us, because it would have changed the game and his donors didn't want him to change the game. And he has more allegiance to his donors than he does to himself. Malcolm X told me that.
Im amerikanischen Privatfernsehen, muss man ja sagen, bei den Alternativen in den Vereinigten Staaten, da wird eben Barack Obama als das ja entlarvt, was er ist, eine gigantische Blendgranate. Er ist eben nicht Martin Luther King, das ist er eben nicht. Und er ist auch nicht Malcolm X und er ist auch nicht Muhammad Ali, er ist irgendwas ganz anderes. Ja? Aber wer kann es aufnehmen mit ihm als Blendgranate? Natürlich Angela Merkel, ja, die so viel getan hat für dieses Land. Was eigentlich... Viele, das hat ja schon Pispers gesagt, und das ist die eigentliche Leistung von Angela Merkel, viele bringen ja Angela Merkel mit der Regierung gar nicht zusammen. Das ist natürlich der Punkt. Die FAZ feierte dann eine Rede, die sie am 29.05., also direkt nach dem Obama-Besuch, gehalten hat, und zwar in einem Bierzelt der CSU. Enormer Wandel der politischen Rhetorik. Was ist das für ein enormer Wandel? Was hat Angela Merkel im Bierzelt gesagt? Bitte.
Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien, in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer, für unser Schicksal. Und das will ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun.
Und deswegen lasse ich mich auch weiterhin von den amerikanischen Geheimdiensten abhören und rumgängeln. Und wenn ich irgendeine Art von Unabhängigkeit haben möchte, wenn ich zum Beispiel nicht gegen Russland zu Felde ziehen möchte, dann lasse ich mich doch irgendwie zurechtbiegen. Das ist meine Unabhängigkeit. Und deswegen ist es voll egal, was ich auf irgendwelchen Bierzelten von mich gebe, wenn das passiert in Washington, dann mache ich alles, was die wollen, weil ich möchte, weil ich ja keine Familie habe, ich möchte weiterhin Karriere machen. Das ist Angela Merkel. Ihre Bierzeltrede, dieser enorme politische Wandel, diese rhetorische Meisterleistung wurde auch sofort gefeiert, und zwar von Anne Applebaum, einer Kolumnistin aus den Vereinigten Staaten. Sie twitterte, jetzt kommt's: Seit 1945 haben erst die UdSSR und dann Russland versucht, einen Keil zwischen Deutschland und die Vereinigten Staaten zu treiben. Dank Trump hat Putin es geschafft. Ach, so ist das. Russland hat versucht, zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten einen Keil zu treiben. Anne, neulich bei Stratfor hat doch der Chef gesagt, dass die Vereinigten Staaten immer alles dafür getan haben, um einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben. Hat er sich also geirrt? Weiß Frau Applebaum es besser? Und ein weiterer Kommentar auf diese Rede von Angela Merkel von einem New Yorker Medienwissenschaftler Jeff Jarvis: Dies ist eine bedeutende Rede, die bedeutendste Rede in der Restrukturierung der Weltmächte. Sein Fazit: Wer bei Sinnen ist, muss ein starkes Europa unterstützen, um Russland zu kontern. Und Trump. Ich übersetze das mal. Wer für Frieden ist, braucht einen Krieg in Russland. Das ist die Botschaft, die man aus Angela Merkels Rede herausgelesen hat oder hineininterpretiert. Und diese Botschaft wird man ihr so lange nahelegen, bis Frau von der Leyen das dann auch umsetzt, zum Beispiel mit den Rekruten. Was können wir tun? Wir können nur versuchen, als Bürger rüberzufahren nach Russland, das größte Land der Welt, und mit den Menschen, das sind ja Menschen, das haben wir wieder vergessen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, um Nachbarschaft herzustellen, um diesen Menschen zu sagen, das, was unsere Politik behauptet, was wir tun sollen, das wollen wir Bürger nicht. Wir haben schlichtweg keinen Bock, unsere Kinder zu Felde zu schicken, damit sie eure Kinder erschießen. Vor ein paar Tagen war Rotfuß und Shutter bei KenFM, denn es gibt sie wieder, die zweite Russlandfahrt. Meine Bitte, beteiligt euch.
Und da helfen wir jetzt gerade mit dem, auch noch mit Geld, sind Leute von uns da einen Monat oder anderthalb und bauen sanitäre Anlagen in der Schule. Mhm. Also die haben keine sanitären Anlagen, ordentliche, die werden jetzt von unseren Geldern dort eingebaut, in die Schule in Uttergorsch.
Da möchte ich mal, zwischen diesen beiden Friedensfahrten scheint also etwas passiert zu sein, was währenddessen permanent läuft. Man kommt in die Nachbarschaft, man kommt ins Tun, Correct. Dinge ergeben sich.
Andere Dinge,
also nicht gekommen. Genau, schon, dass es diese Friedensfahrt wieder gibt. Also ich hatte nach der Friedensfahrt gesagt, das war jetzt was Einmaliges, sowas ist unwiederholbar. Und dann kamen aber die ganzen russischen Freunde und haben gesagt, kommt wieder. Mhm. Und jetzt gibt es auch einen Gegenbesuch, der ist geplant in der Zeit, bevor wir abreisen. Also am 23. Juli werden wir nicht nur eben unseren Startevent feiern am Brandenburger Tor, sondern eben auch mit Russen, die aus Pskow als Gegenbesuch zu uns herkommen. Mhm. Also das heißt, es ist wirklich was angestoßen wurde.
Und damit kommen wir zum Nachrichtenüberblick. Eine Meldung vom 12.05. aus der Morgenpost: Ermittler finden bei Franco A. Bombenbauanleitung. Wer ist Franco A.? Franco A. ist ein Bundeswehroffizier, der ja braune Tendenzen haben soll, das liest man jedenfalls, und als Beweis gilt dafür, dass man eben seinem Spind eine Bombenbauanleitung gefunden hat. Ich weiß nicht, ob dieser Mann braune Tendenzen hat, ob er mit dem Nazi-Ideologie aber damit sympathisiert, nur ihm das zu unterstellen und als Beweis eine Bombenbauanleitung zu nehmen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil auch Special Forces-Kollegen, also bei JSOC oder der GSG 9, müssen lernen, wie man Bomben baut. Das heißt noch lange nicht, dass sie rechtsradikal sind. Ja, im Gegenteil, es gehört zum guten Handwerk, dass sie eben Bomben bauen können, damit sie dann als Spezialeinheiten hinter den Linien eingesetzt werden. Wenn sie dann übrigens rechtsradikal wären, wären sie ideal geeignet, um in der Ukraine für Unruhe zu sorgen, wenn es darum geht, an der russischen Grenze Zoff zu machen. Eine der bekanntesten Bücher, wie man Bomben baut, ist das Feldhandbuch 3031. Es wurde bei den NATO-Geheimarmeen gefunden und gehört zu den wichtigsten Dokumenten, die auch die NATO-Geheimarmeen beweisen. Das sagt jedenfalls Daniele Ganser. Also nochmal, ob Franco A. braun ist, wissen wir nicht. Nur eins ist sicher, nur weil er eine Bombenbauanleitung im Gepäck hatte, heißt das nicht, dass er braunes Gedankengut von sich gibt, sondern im Gegenteil, es bedeutet eher, dass er eben Bomben bauen kann. Eine Meldung vom 15.05. aus der Frankfurter Rundschau. Ich lese mal vor: USA werfen Syrien Tötung tausender Gefangener vor. Es geht konkret um das Gefängnis Sadiana unweit von Damaskus. Dort soll die syrische Regierung tausende Gefangene getötet haben, und das US-Außenministerium kündigt Fotos an. Diese Fotos gibt es sicher, denn dass in diesen Gefängnissen, in diesen syrischen Gefängnissen gefoltert wird, das ist ja bekannt, und der Auftraggeber war lange Zeit die Vereinigten Staaten. Eine Meldung von Amnesty International aus dem Jahre 2008. USA lassen in Syrien foltern. Maha Allah wurde in Syrien fast ein Jahr lang schwer gefoltert und misshandelt. Die syrischen Folterknechte verhörten den kanadischen Staatsbürger syrischer Herkunft im Auftrag der USA. Das heißt, diese Fotos, die jetzt die USA vorlegen, sind quasi ein Leistungsbericht. Das, was wir dem damaligen Präsidenten, war ja damals noch, was wir dem befohlen haben, hier ist Geld, folter bitte Kanadier, das hat er gemacht. Jetzt ist es ein Machthaber und jetzt haben wir die Fotos und sagen, guck mal, was der da macht. Naja, der macht das, wofür ihn damals bezahlt hat. Eine Meldung, ja, aus der Huffington Post, Syrienkrieg, die CIA gab zu, dass sie Extremisten bewaffnet hat vom 29.04. Hat sie nur bewaffnet oder ist da noch mehr passiert?
Syrische Rebellen wurden von der CIA auf Basen in Jordanien, Katar, Saudi-Arabien und der Türkei ausgebildet. CIA-Agenten und US Special Operations Forces trainierten seit 2012 mit einem Kostenaufwand von $1 Milliarde pro Jahr beinahe 10.000 Rebellen.
Ja, Rebellen, trainierten Aktivisten. Es geht da ja um das Wording, ja? Und dieses Wording, das wird von ganz oben durchgesetzt über die Leitmedien, die Alpha-Journalisten und landet dann auch in der Tagesschau. Ich möchte an dieser Stelle ein Buch empfehlen von Uli Gellermann, Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Die letzten beiden genannten haben über 40 Jahre zusammen bei der Tagesschau gearbeitet, kennen sich also aus und gehen heute da zu den beiden Menschen, die die meisten Eingaben bei der Tagesschau machen und Programmbeschwerden. Und ja, verschiedene dieser Programmbeschwerden und vor allem an die Bilanz, was treibt die Tagesschau da eigentlich? Ist sie Berichterstatter oder Partner von Kriegsparteien, westlichen Kriegsparteien? Diese Bilanz finden wir in diesem Buch wieder, Die Macht um 8, der Faktor Tagesschau. Ein Interview mit Gellermann ist eingetütet, dieses Buch solltet ihr im Vorfeld vielleicht lesen, ja? Es geht um das Wording, ja? Terroristen sind Aktivisten und ja, Menschen, die andere umbringen im Auftrag für Geld, sind Rebellen. Und ein Präsident, der in Ungnade gefallen ist, ist ein Machthaber. Deutschlands Sicherheit wird natürlich am Hindukusch verteidigt und auch an 17 anderen Standorten, die auch ein Mensch, der im Bundestag arbeitet, nicht mehr zusammenbringt. Warum auch? Nur so viel ist klar. Wir sind an mehr Standorten und wir sind da vor allem länger, als das Adolf Hitler und seine Kollegen Rommel und Co. je geschafft haben. Aber das beunruhigt natürlich uns nicht, weil wir sind ja eine Friedensarmee. Deswegen sind unsere Kollegen auch bis an die Zähne bewaffnet. Eine weitere Basis haben wir in der Türkei. Die Türkei wird als NATO-Partner immer gerne benutzt, ja, und auch ausgenutzt. Das lassen die Türken sich nicht unbedingt bieten. Und eine dieser Basen, wo die Bundeswehr ihre Jets stationiert hat, um dann vielleicht sogar gegen Russland zu fliegen, heißt ja Irtschelik. Und nachdem die türkische Regierung sich nicht so benimmt, wie man sich das im Pentagon und in Deutschland wünscht, und auch der Erdogan ein komischer Vogel ist, ja, es sei denn, er beteiligt sich an Kriegseinsätzen, seit das eben so ein bisschen komisch geworden ist, hat die Bundeswehr gedroht, Irtschelik zu verlassen. Und wie reagiert der türkische Außenminister? Na, ganz einfach. Er sagt, wenn Sie gehen wollen, würden wir Tschüss sagen. Und es beweist, der türkische Außenminister spricht fantastisch Deutsch. Eine Meldung vom 18.08. aus dem Tagesspiegel, warum es am BER 2018 nichts wird. Ja, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, habe ich mir sagen lassen, wenn es 2018 oder 2019 zu Abflügen kommen sollte, also höchstens personell fliegen da Leute raus, aber sonst passiert da nichts. Aber das macht überhaupt nichts, weil an dieser Baustelle wird ja verdient, deswegen stört das nicht. Der Flughafen jetzt als Baustelle, wo im Moment nichts passiert, kostet jeden Tag den Steuerzahler, also auch euch, ne? 500.000 Euro, jeden Tag, 500.000 Euro. Ja? Bis diese Sendung im Kasten ist, hat das bestimmt 1 Million. Kostet also 2 Tage, arbeiten wir insgesamt an dieser Sendung. Also das sind 1 Million schon. Ja? Jeden Tag 500.000 Euro. Und das versuche ich dann immer den Hartz-IV-Empfängern zu erklären, warum sie kein Geld haben. Und das sage ich dann auch immer den Schülern, die mir die Frage stellen. Zum Beispiel Papi sagen die dann oft zu mir, warum sind unsere Schulen, ja, und die Klos so abgerockt? Warum sind die Sporthallen so komisch? Warum sind die Klassen so überfüllt? Warum haben wir so wenig Lehrer? Na, weil wir kein Geld haben. Wir geben das Geld aus am Flughafen. Und dieses Geld landet dann direkt bei denen, die es vorgeschossen haben, nämlich die Banken. Das Ganze ist ja im Grunde eher ein Bankenskandal. Das Ganze ist ja auf Pump finanziert und deswegen wird das Geld, also ist nicht verloren, es wird nur transferiert vom Steuerzahler zu denen, die die Kredite bei den Banken, das ist eben. Und wer sich da schlau machen möchte, was da eigentlich Phase ist, dem rate ich zu einem Buch, was der Architekt geschrieben hat, nachdem er ihn rausgeschmissen hat, der Architekt dieses Flughafens, der vorher übrigens Tegel gebaut hat und auch den Bahnhof hier in Berlin. Das Buch heißt Blackbox BRD. Es wurden ja während seiner Zeit über 400 Eingaben gemacht von der kommunalen Politik. Man wollte aus diesem Flughafen eine Einkaufs Mall machen. Und da hat er irgendwann gesagt, nach der 400. Eingabe, Entschuldigung, die Menschen, die hier später abfliegen sollen, die finden alles Mögliche. Die finden Schiefers Riegel, die finden Ikea, die finden McDonalds, aber sie finden hier Gate nicht, ja. Und da haben sie gesagt, ja, da müssen sie gehen, ja. Und das ist eben der Preis. 500.000 Euro jeden Tag, ja. Geballte Kompetenz in Berlin. Und wir werfen anderen Ländern vor, dass die zum Beispiel in Sotschi eine Straße ins Nichts verlegt haben. Wir kommen zu einer weiteren Baustelle der Hauptstadt im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist die neue BND-Zentrale in Berlin-Mitte und die ist bereits zu klein. Ja? Was heißt das? Ich meine, das Gebäude ist der größte Neubau, seit die BRD besteht. Ja? Es ist nicht der Flughafen oder eine Autobahn, sondern der größte Bau, seit die BRD besteht, also nach 45, ist wieder eine Nachrichtenzentrale, eine Abhörstation, ein Reichssicherheitshauptamt, das würde mir zu denken geben. Es ist übrigens größer als 35 Fußballfelder und dass es bereits zu klein ist, dafür gibt es einen Grund. Denn jetzt haben wir die Ukraine-Krise und es sollen 400 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Stichwort Ukraine-Krise und Terroraufklärung. Wohin bewegt sich dieses Land? Deutschland bereitet sich möglicherweise auf eine Terrorwelle vor und die gibt es ja im Moment auch in Großbritannien. Die Polizei meldete am 22. Mai in Manchester, also auf ihrem eigenen Twitter-Dienst, Tonight we stand united with. Ein junger Mann, 22 Jahre alt, hat sich nach einem Popkonzert in die Luft gesprengt und ja, über 20 Menschen in den Tod gerissen. Was soll man dazu sagen? Es ist natürlich Wahnsinn. Am 4.6. gab es wieder einen Anschlag in London, 7 Tote nach einem Anschlag, ja, 3 Attentäter haben einfach Menschen wahllos umgebracht, bis zur 7. Zahl sind sie gekommen, danach wurden sie selber erschossen. Das Problem, was wir bei diesen Terroranschlägen immer sehen, ist, dass diese Terroristen, die aus dem Nichts auftauchen, bei näherer Recherche oft mit der Polizei bereits Kontakt hatten und man nicht so genau weiß, ist, sind die vielleicht geschickt worden von den Geheimdiensten, sind das gemachte Terroristen oder sind die wirklich vom Himmel gefallen? Da haben wir in Deutschland ja einen eigenen Fall, nämlich Anis Amri. Wir erinnern uns ja, letztes Jahr stiehlt er offiziell einen Lastwagen, fährt in einen Weihnachtsmarkt und bringt dort Menschen um. Dann flüchtet er, völlig unbekannt, die Polizei kennt ihn nicht und wird dann in Italien erschossen. Später stellt sich raus, die Polizei kannte ihn wohl und das versucht die Polizei jetzt zu vertuschen. Eine Meldung vom 19.05. aus dem DLF. Dort sagt nämlich der Innensenator, es verfestigt sich der Eindruck, dass es sich bei den ersten Löschversuchen, hat es gegeben bei den Akten, nicht um Zufall handelt. Ja? Das schreibt der DLF weiterhin.
Der Skandal um gefälschte Akten im Fall Amri weitet sich aus. Wie mehrere Medien berichten, gibt es weitere Manipulationen in den Berichten des Landeskriminalamtes. So sollen nicht nur Angaben zu Amri verändert worden sein, sondern auch Namen aus seinem Umfeld im Drogenmilieu gelöscht worden sein.
KenFM hat ja zum Fall Amri kurz nach dem Attentat einen Bericht gemacht und wurde später vom RBB verhöhnt wie ein Verschwörungstheoretiker. Dazu haben sie nichts gebracht vom RBB. In guter Tradition. Eine Meldung vom 22. Mai betrifft Gabriel. Gabriel fordert Schuldenerleichterungen für Griechenland. Warum? Griechenland kürzt die Renten und erhöht die Steuern. Ja, also das Konzept unseres Finanzministers Schäuble funzt nicht so richtig in Griechenland. Das Land kommt nicht auf die Beine und seit man dort spart, sind die Schulden größer geworden und das Bruttoinlandsprodukt ist nicht am Wachsen. Wie soll ein solches Land seine Schulden bezahlen? Es verdient einfach kein Geld, die Wirtschaft ist zusammengebrochen und das Gesundheitssystem. Und während Gabriel fordert, hat KenFM ja schon vor 2 Jahren die Griechenlandhilfe aufgelegt und inzwischen über 350.000 Euro gesammelt und wir kaufen dann immer wieder Geräte, die nötig sind. Wir haben einen Arzt an unserer Seite mit griechischen Wurzeln, Dr. Professor Athanasios Giannis, mit dem wir jetzt in Griechenland waren, auf Lesbos und haben dort ein mobiles EKG übergeben, ja, was es dort im einzigen Klinikum auf Lesbos nämlich nicht gab. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Und ich denke, wir sind die Ersten, die so diesem Aufruf folgen und dieses Gerät hier bringen. Und ich freue mich auch darüber. Und auch bei Ihnen, Herr Jepsen, also ein besonderer Dank. Ohne Ihre Hilfe, KenFM, wäre das nicht möglich gewesen. Sie sind ein Humanist, genauso wie ich.
Das gebe ich an die Community einfach mal weiter, weil wir geben nur weiter, was wir reinbekommen. 25.05. Spiegel Online. Wir kehren nochmal zum Kirchentag zurück. Der große Prediger Obama war da beim Kirchentag. Überschrift von Spiegel, der frohe Botschafter. Und Obama sagte dort Folgendes, setzt euch hin. Er sagte, die Stärke unseres Glaubens drückt sich darin aus, wie wir mit Andersdenkenden umgehen. Ja, und wie gehen wir denn mit Andersdenkenden um? Speziell Barack Obama und seine Drohnenflotte. Wie sind die denn mit Andersdenkenden umgegangen? Sie haben sie nicht zu Wort kommen lassen, sie haben sie umbringen lassen. Deswegen haben wir auch ein geheimes Drohnenprogramm. Es ist so geheim, weil die Amerikaner nämlich wissen, dass wenn es an die Öffentlichkeit gerät, dass man sich dafür in Grund und Boden schämen müsste, weil es widerspricht allen amerikanischen Werten. Es ist unamerikanisch. Es gibt eine Doku jetzt im Kino, nennt sich National Bird und dort kommen 3 Whistleblower zu Wort. Und interessant ist, was sie sagen, nämlich, dass die in diesem Drohnenprogramm arbeiten, regelrecht Spaß haben, als Sadisten Menschen umzubringen, weil es einfach geil ist. Und das würde sie ziemlich ankotzen. Ich rate euch, diese Doku anzugucken. Hier ist ein Ausschnitt aus National Bird.
Die wollten ständig jemanden in die Luft jagen. Bei Offizieren, beim MiG, beim Piloten und allen machen sich viele Tote gut auf dem Lebenslauf. Wir versuchten die ganze Zeit, sie zu stoppen. Man sollte nicht die eigenen Leute davon abhalten müssen, Zivilisten zu töten.
Richtig, das sollte man nicht, aber das muss man. Und wenn man das dann nicht mehr kann, dann wird man einfach rausgeschmissen. Auch wir hatten bei KenFM ja schon einen Drohnenpiloten zu Gast, Brandon Bryant. Er hat ja insgesamt 1600 Menschen auf dem Gewissen oder war an deren direkter Ermordung beteiligt. Und das wurde ihm so vorgelegt, dann wurde, hey, erfolgreich. Und da wurde ihm richtig schlecht, denn er hat festgestellt, es sind eben Menschen und keine Pixels on the screen. Hier ein kurzer Ausschnitt.
It's more like The Sims. Where you're looking down on people's lives and they live their lives and while in The Sims you have the finger of God and you can control certain aspects of it, build things, whatever. For us, the finger of God is the ability to point a laser at an area and then shoot, make that life and death determination. And so that's how similar it is. And if pop culture references to The Sims is that there's a lot of people that when they play The Sims, they kill off their Sims. They like put them in a pool and then make it so they can't get out of the pool, or they lock them in a room without any food or whatever. It's that same level of psychopathy. It's just that instead of having a scenario and not having to deal with the real life consequences of it, now they are real life consequences. These are people just like you and me.
Am 29.09. meldete das Neue Deutschland riesige Demonstrationen in Madrid, die sonst nicht gemeldet wurden. Überschrift: Zehntausende beim Marsch der Würde, Demonstration gegen Verarmung der Arbeiterklasse in Spanien. Ja, das gibt nämlich auch die Verarmung der Arbeiterklasse in Spanien und in Frankreich und in Portugal und in Spanien. Nur das Kernland Deutschland, das profitiert vom Euro, aber der Euro hat eben einen riesigen Konstruktionsfehler, ja. Es gibt keine Möglichkeit, die eigene Währung, die ja keine eigene Währung mehr ist, sondern eine Zentralwährung, die irgendwie an die eigene Wirtschaft anzupassen. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben den Euro auf oder aber Europa implodiert und wird dann extrem rechts. Dirk Ehns ist jemand, der sich mit Ökonomie beschäftigt hat, Geld und Kredit, eine europäische Perspektive. Er war bei KenFM zu Gast, geht demnächst online. Er ist ja schon online und ich rate euch, dieses Buch zu lesen. Am 16. Juni starb Helmut Kohl, also der Mann, der ja über mehrere Amtsperioden Deutschland geführt hat. Er gilt ja als der Kanzler der Einheit. Er hat jetzt die Einheit nicht organisiert, aber er hat sie versucht zu managen. Und man muss hier ganz klar sagen, man hatte da keine Erfahrung. Wie kann man zwei Staaten fusionieren, die mehr sind als nur zwei Staaten, sondern die eben für zwei Machtblöcke stehen? Das konnte man nicht trainieren. Natürlich sind da Fehler gemacht worden, aber es ist müßig darüber zu reden, was man hätte alles richtiger machen können. Jeder in dieser Situation hätte Fehler gemacht. Eins ist aber klar, und das muss man Kohl zugutehalten, Kohl mochte keinen Krieg. Kohl hatte in der eigenen Familie einen Toten zu beklagen, nämlich seinen Bruder, und Kohl hat sich wirklich dafür eingesetzt, eine Aussöhnung zum Beispiel mit Frankreich zu bekommen, und es gibt auch das Bild mit ihm und Gorbatschow, ja, er wäre niemals, ja, er hätte niemals die Politik, die wir heute gegen Russland fahren, hätte sie niemals unterstützt, denn wie gesagt, Kohl mochte keinen Krieg, und das sollten wir nie vergessen. Eine Meldung, die ich im Netz gefunden habe, also eine Werbung, nämlich die letzten 5 Folgen, eine Serie der Bundeswehr, sie waren Rekruten und sie wurden Soldaten. Ja, und wir haben da eine kleine Fotomontage gemacht. Also oben sind sie eben noch als Rekruten gekommen und unten sind sie dann Soldaten geworden und enden ja dann als Kanonenfutter in Teilen, ja, in Kriegsgräbern zum Teil verstümmelt oder einfach nur so eine Marke. Und Frau von der Leyen, unsere Kriegsministerin, wurde ja auch mal gefragt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich auch Kinder bei der Bundeswehr, die als Rekruten kommen und als Soldaten gehen? Also haben Sie Kinder bei der Bundeswehr? Und das ist Ihre Antwort.
Würden Sie Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken?
Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter.
Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern?
Nein.
Was ist denn das für ein Offenbarungseins?
Am Schluss des Nachrichtenblocks eine Korrektur, möchte ich es nennen, oder einen Nachtrag. Wir haben ja im letzten Me, Myself & Media gemeldet, dass die 59 Tomahawk-Raketen, die von einem amerikanischen Kriegsschiff vor Kreta liegend nach Syrien abgefeuert wurden auf einen Flugplatz, dass diese 59 Raketen alle ihr Ziel erreicht haben und haben nahegelegt, das ging nur deswegen, weil die syrische, russische Luftabwehr, abgestellt worden war. Putin und Trump müssen miteinander gesprochen haben, nach dem Motto, lass die Dinge mal durchfliegen. Das Ziel ist sowieso militärisch nicht relevant und ich kann gegenüber meinem eigenen Militär sagen, ich kann mit der harten Hand aufschlagen. Jetzt gab es eine Meldung in Sputnik, auf die haben uns Hörer aufmerksam gemacht und dort heißt es, dass die 59 Raketen nicht alle angekommen sind in Syrien, sondern nur 23. Ja? Warum? Weil es wohl elektronische Führungsmöglichkeiten gab, diese Raketen abzulenken. Das Pentagon hat daraufhin wieder widersprochen, sagt, nee, 58 Raketen sind angekommen. Wir haben also jetzt drei Zahlen. Wir haben anfänglich 59 gemeldet, Syrien meldet 23 und das Pentagon meldet 58. Was heißt das für uns? Wir wissen es leider nicht. Das war eine weitere Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 35. Ja, Daniele Ganser hat ja schon darauf hingewiesen, dass man ab und zu eine digitale Auszeit braucht, um sich von diesem Irrsinn zu erholen. Das Ziel dieses Magazins ist ja eben, die vielen Puzzleteile, die da draußen rumschwirren, zusammenzufassen und dann eben noch unterhalb dieser Bilder Basisinformationen zu liefern, dass ihr euch euer eigenes Bild machen könnt. Unser Auftrag, unsere Bitte an euch ist, nicht nur KenFM zu gucken, auch andere Sachen zu gucken. Lest ruhig den Spiegel, guckt das ZDF, lest die FAZ, die TAZ, lest das alles und macht euch euer eigenes Bild. Wir von KenFM wollen nur Teil dieses Puzzles sein und das beste Angebot soll euch dann überzeugen. Wir machen da keine Vorgaben. Zur digitalen Auszeit. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr diese Beiträge so stark shared im Netz und dass ihr uns unterstützt, ja, mit Abos, ja, dass ihr praktisch sagt, jeden Monat 20 Euro an KenFM. Das Geld ist hier gut angelegt, denn wir machen hier nicht nur Interviews und Reisen ins Ausland, wo wir eben auch Flüchtlingsprojekte begleiten. Nein, wir filmen ja auch Vorträge zum Beispiel. Wir haben wieder einen Vortrag gefilmt von Erwin Thoma, der war in Potsdam in der Waldorfschule und hat einen Beitrag geleistet, fantastisch, der nennt sich die geheime Sprache der Bäume. Ja, ich kann euch nur dringend raten, euch diesen Beitrag anzugucken, diesen Vortrag, denn es wird dafür Werbung gemacht, das, was schon Daniele Ganser gesagt hat, mit digitaler Auszeit, ab und zu einfach mal in die Natur zu gehen, in den Wald, denn das hat Erholungswert, um den Kopf klar zu bekommen. Schaut euch diesen Vortrag an, der Mann spricht einen fantastischen Dialekt, ist Sympathieträger und ja, er ist erfrischend und man kann sich dort sehr viele Tipps holen. Es gibt an dieser Stelle auch ein neues Format bei KenFM, es nennt sich Der Rote Tisch, moderiert von Petram Chayar. Es geht nur 30 Minuten lang, ist also auch zitierfähig auf Schulhöfen und die erste Ausgabe glänzte mit Jasmin Kusubek, der Frontfrau von Der fehlende Part von Arti Deutsch. Hier ein ganz kurzer Ausschnitt.
Jetzt, ich kann das jetzt nicht für die nächsten letzten 10 Jahre sagen, weil ich so lange das noch nicht mache. Mhm. Ja? Aber von den Menschen,
die letzten drei Jahre.
Die letzten drei Jahre, ach, ich würde sagen, das ist gleich schmal geblieben. Ja?
Okay.
Aber die Leute haben ja mittlerweile verstanden, dass sie Zugang zu verschiedenen Informationen haben online. Also von dem her.
Ist das Internet, was es eigentlich ausmacht?
Also man muss schon sagen, dass das schon unglaublich viel verändert hat.
Wir sind im Superwahljahr 2017 und viele von euch stellen sich die Frage, ich weiß nicht, was ich wählen soll, ich will aber dann doch irgendwie demokratisch und ich muss da in die Wahlkabine, aber immer das geringere Übel. Es gibt ja die erste und die zweite Stimme, ja? Die zweite Stimme ist die Partei und die erste Stimme ist der Kandidat, für den ihr euch in eurem Wahlkreis dann entscheidet. Aber ist das mein Kandidat? Es gibt eine fantastische Idee von Professor Petra Pliniger, die hier bei KenFM war. Die hat eine Homepage aufgelegt, eine tolle Idee, formuliert nämlich bürgerkandidaten.de. Sie möchte 2017 die Hälfte des Bundestages, nämlich 299 Direktkandidaten im Bundestag in Berlin vertreten wissen. Menschen wie du und ich. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview, eine fantastische Idee. Check das.
Genau, es ist ja so, dass man mit der Erststimme wählt man die Direktkandidaten, 299, also für jeden Wahlkreis einen. Und mit der Zweitstimme werden die Parteien gewählt. Mhm. Und ich wünsche mir, dass die Direktkandidaten für jeden Wahlkreis wirklich den Bürgern in ihrem Wahlkreis verbunden sind. Mhm. Und dann eben auch die Politik im Sinne dieser Bürger machen.
Ist das denn im Moment nicht der Fall?
Im Moment sind ja keine bürgernahen Direktkandidaten drin, sondern es sind eben genauso Parteimitglieder und die sind dem Bürger nicht ganz so nahe, wie ich mir das wünsche. Ich wünsche mir, dass die Direktkandidaten, die ja eigentlich für ihren Wahlkreis im Bundestag sind, dass die auch die Wähler in ihrem Wahlkreis informieren, befragen und beachten.
Bürgerkandidaten.de. Eine sehr, sehr wichtige Initiative und wenn uns das gelingen sollte, gemeinsam, wir unterstützen das, dann wäre das die erste Revolution, die friedlich geht, also richtig auf politischem Parkett. Die Hälfte des Bundestages sind Menschen wie du und ich lobbyfrei. Oh, wollen wir das schaffen? Ich glaube dran. An dieser Stelle noch drei Buchtipps, und zwar Matthias Bröckers, hier dieses kleine Format, der Kollege war ja erst zum Interview. König Donald, die unsichtbare Macht der Meister und der Kampf um Thron, den Thron, ja? Es ist sehr, sehr amüsant und beschreibt auch unsere politische Landschaft, nicht nur den Herrn Trump. Und anders lässt sich dieser Irrsinn ja nicht mehr ertragen. Es ist ein Joke. Manfred Spitzer, ja, hat schon sehr viele Bücher geschrieben, was mit Menschen passiert, die den ganzen Tag nur vor der Glotze sitzen oder digital kommunizieren und das in immer jüngeren Jahren beginnen. Da passiert nämlich was in ihrem Gehirn und es gibt eine riesige Tendenz, dass immer mehr Menschen ihre Kinder an digitale Geräte lassen im Alter von 1 bis 3 Jahren und das hat verheerende Folgen. Das erste Buch, was er geschrieben hat, heißt Digitale Demenz und das ist das neue Cyberkrank, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert. Dieser Mann war bei KenFM zum Interview. Ich kann euch sagen, dieses Interview geht demnächst online. Es zieht euch die Schuhe aus. Und zum Schluss von Me, Myself and Media etwas sehr Positives. In Deutschland und auch außerhalb von Deutschland hat man ja gerne den Fokus auf die NS-Zeit. 13 dunkle Jahre. Ja, die waren wirklich sehr, sehr dunkel. Und wir sollten daraus lernen, dass wir vielleicht im Vorfeld gucken, wie kam es dahin? War es vielleicht die Monopolisierung der Meinung? War es der Abbau von Toleranz und so weiter? Oder war es auch das Wegsehen? War es die Kombination? Aber es gab nicht nur diese 13 Jahre. Ja, es gab davor eine lange Zeit und es gab auch danach eine lange Zeit, wo Deutsche etwas geleistet haben, die eben nicht so waren wie Nazis, sondern eben anders. Vorbilder. Und eins der größten Vorbilder heißt Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt ist der Mensch, nach dem weltweit die meisten Flüsse, Seen, Berge, Artikel, Pflanzen und Tiere benannt wurden. Das ist aber nahezu unbekannt. Er ist nicht mehr so auf der Agenda. Und es gibt eine extrem gute Biografie von Andrea Wolf, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Ein Drittel davon sind Quellenangaben. Ich kann euch nur dringend raten, euch dieses Buch zuzulegen. Dieser Mann ist ein Vorbild, denn er war ein großer Denker und er hat unter anderem Darwin inspiriert. Holt euch dieses Buch, lest es durch und es zeigt euch, es macht euch Hoffnung und gibt einen Horizont. Auch das ist Deutschland. Ja? Auch Alexander von Humboldt ist Deutschland. Auch das ist ein Erbe und es ist ein Vorbild. Lest dieses Buch. Es ist nicht nur heiter, es ist spannend. Und man kommt ins Denken und vor allem es hat einen intellektuellen Anspruch. Wir versuchen, Andrea Wolf einzuladen. Das war eine weitere, bereits 35. Ausgabe von Me, Myself and Media. Diese Sendung ist ja nun möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Danke dafür, ist nicht selbstverständlich. Das Geld sitzt nicht so locker bei vielen in Deutschland, dass ihr uns helft, alternative Medien zu leben, ja, mit Inhalten. Danke dafür. Ich möchte aber noch was Persönliches sagen. Dieses Magazin ist ja quasi eine Art Mülltrenner, denn was da draußen in Medien passiert, ist schon sehr viel Müll. Mir macht es auch nicht wirklich Spaß, mich eben auf die Sendung vorzubereiten. Meine Mitarbeiter sagen, muss man wieder sein, es ist anstrengend. Ich mache das, aber ich beherzige auch den Rat von Dr. Daniel Leganza, digitale Auszeit. Ich bin als Reporter ja viel unterwegs, war gerade eben auch in Nepal und habe dort über 2 Wochen wenig digitale Geräte genutzt, weil es auch gar kein WLAN gab und keine Verbindung und das hat mir wirklich sehr gut getan. Also, das Leben findet nicht nur in der digitalen Welt, im Cyberspace statt. Im Gegenteil, das richtige Leben ist da draußen, 3D. Und deswegen geht raus, gerade in dieser Saison, geht in den Wald, geht baden, trefft euch mit euren Freunden, fahrt rum, unterhaltet euch mit euren Nachbarn, nehmt an der Russlandfahrt teil oder so und begegnet den meisten Menschen, die ja schwer in Ordnung sind und neugierig sind. Und ihr solltet auch neugierig sein, weil ihr seid auch Vertreter Deutschlands. Und man sieht, hey, das, was so geschrieben steht, was Leute so behaupten, wie die so sein, diese Generation, die ist völlig anders. Und wenn ihr Kraft braucht, ich kann das nachvollziehen, weil das kann einen ja auch runterziehen. Wenn ihr Kraft braucht, dann engagiert euch sozial. Wir haben es bei der Griechenlandhilfe gemerkt, dass wenn man gibt, dass man so viel zurückbekommt, dass es sich regelrecht lohnt, jedenfalls für das eigene Befinden. Das ist mein Rat an euch. Werdet Aktivisten, werdet Teil der aktiven Friedensbewegung. Ja? Dann sehen wir uns in Rammstein. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt's. Der Mensch.